Und da kommen wir zum Thema der Predigt heute Morgen. Heute oder im ganzen Monat Dezember geht es ja um diesen Gedanken aufgemacht. Und heute Morgen geht es unter dieser Überschrift aufgemacht um diesen Gedanken überrascht vom Unmöglichen. Ja, wenn du etwas aufmachst, ein Geschenk aufmachst, dann wünsche ich mir, dass Geschenke so auch Überraschungen sind. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gang und gäbe ist, weil ich habe jetzt so gemerkt, in der Vorweihnachtszeit, unsere vier Kinder, da kursieren dann immer Wunschlisten. Also da frage ich mich, wo bleibt dann an Weihnachten noch die Überraschung, wenn alle Wünsche im Vorfeld schon mal durch die Runde gehen, alle schicken einander Wunschlisten. Es ist ja sinnvoll, dann weiß man ja zumindest, was der andere sich wünscht. Also ich finde es gar nicht so verkehrt, aber ich habe mir dann mal so meine Gedanken gemacht, ja, wo bleibt denn dann die Überraschung? Wenn ich etwas aufmache, weiß ich dann vielleicht schon, was da auf mich wartet? Gibt es denn überhaupt noch Überraschungen? Ich erinnere mich an unsere Tochter. Bei ihr mussten wir die Geschenke immer ganz besonders einpacken, weil die hatte irgendwie so eine intuitive Gabe, schon anhand der Verpackung, die hatte so lange abgetastet und gefühlt, die wollte immer wissen, bevor sie es aufpackt, was ist denn da drin in diesem Geschenk? So hat man immer die Verpackung entsprechend gemacht, dass sie es nicht erraten konnte. Überraschung. Ja, etwas aufmachen, überrascht vom Unmöglichen. Und so geht es uns auch in den Begebenheiten, die wir in dieser Vorweihnachtszeit, also in diesem Kommen vor dem, oder in dieser Zeit vor dem eigentlichen Kommen von Jesus, in dieser Zeit, wenn wir da in die Bibel hineinschauen, da entdecken wir auch Menschen, die überrascht wurden, die plötzlich sich in einer ganz neuen, anderen Situation wiederfanden. Und ich wünsche uns heute Morgen so ein bisschen so eine Neugierde, überrascht zu sein von diesem Gott, der uns auch mit Unmöglichem, mit Unvorstellbarem überrascht. Kann Gott uns überraschen? Oder haben wir uns alles schon zurechtgelegt, wie es denn werden soll? Kann Gott dich noch überraschen? Ja, mit Gott kann man das erleben, was man eigentlich gar nicht für möglich hält. Zwei Begebenheiten aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums wollen wir da heute Morgen anschauen. Da hat Gott Menschen überrascht. Menschen in einer ganz besonderen Weise für sie Unvorstellbares möglich gemacht. Wir haben im Neuen Testament ja vier Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und jeder einzelne dieser Evangeliumschreiber hat so seinen ganz eigenen Fokus und Schwerpunkt. Und Lukas war ja einer, der sein Evangelium, er war nicht selber Zeitzeuge, aber er hat später alles genau recherchiert. Und als er das alles recherchiert hat, da waren die Leute noch am Leben. Ich kann mir vorstellen, der war mal bei der Maria, ja, hat ihn mal besucht, um von ihr da mal wirklich zu hören, wie denn das alles da war mit dieser Geburt und all diesen Ereignissen. Auf jeden Fall, Lukas hat alles akribisch recherchiert. Keiner wie er, der Evangeliumschreiber, gibt uns so viel geschichtliche Einbettung, wie Lukas das tut. Und er erzählt uns Begebenheiten vor der Geburt Jesus, die uns die anderen Evangeliumsschreiber nicht berichten. Matthäus, der schreibt ja an die Juden, der schreibt natürlich von Josef, weil das war ja da das Entscheidende, diese Linie. Aber Lukas, der ist zum Beispiel ganz oft bei Frauen. Liebe Frauen, das Lukas-Evangelium ist eigentlich ein Evangelium, da wird ganz viel von Frauen berichtet. In den ersten Kapiteln geht es um mehr Frauen als um Männer. Und wenn wir dann weiter lesen, Kapitel 8, da wird uns berichtet, dass Jesus nicht nur 12 Jünger hatte, sondern er auch Frauen hatte. Also wenn wir an die Kreuzigung gehen und so weiter, die Auferstehung, wir entdecken ganz viel bei Lukas mit diesem Fokus Frauen. Lukas hat einen anderen Fokus, einen zweiten, der Heilige Geist. Kein anderer wie er. Das Lukas-Evangelium, Apostelgeschichte betont so sehr dieses Thema, Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt das Entscheidende. Er rüstet und stärkt Menschen. Und das entdecken wir auch schon ganz am Anfang im ersten Kapitel. Ja, mit Gott wird Unvorstellbares möglich. Und Lukas betont auch, dass Gott gerade bei den Menschen ist, die am Rande stehen. Die Menschen, die nicht so Mainstream, so in der Mitte sind, sondern eher am Rande. Und zwei solcher Begebenheiten, die wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Zunächst mal zwei besondere Menschen, Elisabeth und Zacharias. Ich würde euch somit als Wochenaufgabe geben, neben eurer Bibellese, die ihr ja ohnehin habt, einfach mal so das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums zu lesen. Denn um das ganze erste Kapitel geht es heute Morgen, aber wir werden nicht das ganze Kapitel lesen können. Ich beginne mal ab Vers 5. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung Abia gehörte. Seine Frau stammte, wie er, aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Räucheropferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Soweit mal die Einleitung zu dieser Geschichte. Wir lesen von zwei Menschen, von Elisabeth und Zacharias. Wir lesen von zwei Menschen, die in den Bergen lebten. Das können wir nachvollziehen, wenn wir ein bisschen später im ersten Kapitel lesen, dass sie dort in den Bergen Judäas lebten. Beide gehörten zu dem Priestergeschlecht. Ihr Leben war nicht nur nach außen hin in Ordnung. Nein, der Text betont, sie lebten innerlich ohne Tadel vor Gott. Mit anderen Worten, sie hatten ein ganz tiefes Anliegen, so zu leben, dass Gott so richtig Freude an ihnen hatte. Ja, das ist eine gute Einstellung, so leben zu wollen, dass Gott Freude an einem hat. Das war ihr Herzensanliegen. Also sie waren nicht irgendwelche Scheinheilige, nur sonntags in Anführungszeichen, ja, fromm leben und unter der Woche ein ganz anderes Gesicht haben. Nein, die Bibel sagt, sie lebten vor Gott wohlgefällig. Und die Spannung ist eigentlich zwischen Vers 6 und Vers 7. Ist eigentlich an dieser Stelle, da lag eine Tragödie im Leben dieser beiden Menschen, wenn man es aus der damaligen Kultur, aus dem Glauben des Judentums heraus betrachtet, da lag eine Tragödie. Unfruchtbarkeit. Das war unvorstellbar für Menschen, die gottesfürchtig, Gott wohlgefällig lebten. Das war ein unendlich tiefer Schmerz, und wir lesen in diesem Text ja ganz klar, dass der Zacharias gebetet hat. Gebetet, gebetet, gebetet. Und scheinbar hat sich gar nichts getan und nichts verändert. Und man könnte über diesen Punkt ja so schnell darüber hinweggehen, aber wenn man wahrnimmt, dass in der damaligen Kultur und Gesellschaft des Judentums es unter anderem ein Scheidungsgrund war, gleichzeitig ein Ausdruck, ja, da hat Gott ja irgendwas auferlegt, weil in eurem Leben irgendetwas nicht stimmt. Und Elisabeth beschreibt es selber, wenn ihr weiterlest in Vers 25 des ersten Kapitels, da sagt sie am Ende, nachdem sie schwanger wird, sagt sie, Gott, du hast diese große Schande von mir genommen. Ich wünsche mir nicht, dass ein Mensch in unserer Mitte an dieser Stelle mit Schande leben müsste, wenn keine Kinder geschenkt wurden. Das ist dramatisch für viele Menschen. Aber in der damaligen Zeit war das noch viel schlimmer, weil es war wie ein Gottesurteil über der Person. Dabei waren sie doch zwei Menschen, die so im Glauben Gott wohlgefällig gelebt haben. Beide hielten treu zueinander und hielten treu zu ihrem Gott. Das können wir da lesen in diesem Text. Vielleicht gab es trotzdem Fragen, haben wir alles richtig gemacht? Vielleicht ist doch irgendetwas, was nicht in Ordnung ist. Aber im Grunde war ja ihr Schicksal gleichzeitig ihre Bestimmung. Aber aus ihrer Perspektive konnten sie das noch gar nicht erkennen. Und wir lesen, da war Zacharias mal wieder zum Priesterdienst eingeteilt und es kam ihm ein ganz besonderes Vorrecht zu. Nur einmal im Leben eines Priesters geschah es, dass er das Los sozusagen erhielt, das Räucheropfer darzubringen, vor dem Vorhang hinein ins Allerheiligste. Und als Zacharias da hineingeht, zur Zeit, wo das Volk betete, wie wir lesen, da begegnet ihm Gott durch den Engel Gabriel. Und er kann gar nicht begreifen, was da Gott zu ihm spricht durch diesen Boten. Und er zweifelt, er hat Fragen daran, ja, wie kann denn das sein, wie kann das passieren, dass jetzt, nachdem wir so lange gebetet haben, jetzt sind wir alt, jetzt ist eigentlich alle Hoffnung vorbei, jetzt soll wirklich Elisabeth schwanger werden? Und er hat Zweifel. Aber diese Zweifel hatten ja andere vor ihm auch. Denken wir an Abraham und Sarah. Auch die hatten so ihre Zweifel, ob Gott sein Wort dennoch einlösen würde. Und Zacharias erlebt von dem Engel, dass hier wirklich Gott am Handeln und am Reden ist. Indem Zacharias ein Zeichen erlebt. Er kann plötzlich gar nicht mehr reden. Ich habe so drüber nachgedacht. Zacharias hat vielleicht so eine Ruhephase gebraucht. Ne? So eine Ruhephase, nicht immer nur aktiv, sondern einfach mal ruhen, hören. Es war ja nur für eine Zeit, nur bis Johannes dann geboren wurde. Und interessant ist, dass Gott sein Vorhaben trotzdem durchgezogen hat, auch wenn der Zacharias am Anfang seine Zweifel hatte, wie denn das geschehen sollte. Und dann lesen wir bald darauf, Vers 24 und 25, da wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in voller Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Da merken wir, da ist Unvorstellbares, Unmögliches, was eigentlich nicht denkbar war, das ist da passiert. Große Freude. Ja, himmlische Pläne und menschliche Bewertungen, das ist ja oft so ein Thema. Vom Himmel her war da die Zeit gekommen. Gott handelt immer zu seiner Zeit. Für Zacharias und Elisabeth wäre die Zeit viel früher gewesen. Die hatten eigentlich schon aufgegeben, dass Gott da irgend noch etwas tun würde. Auch die Menschen, sie hatten schon ihr Urteil getroffen. Sie hatten schon bewertet, wie das denn im Himmel wohl bewertet wird. Aber Gott hat es ganz anders bewertet als die Menschen. Himmlische Pläne und menschliche Bewertungen. Gottes Zeitplan ist oft so anders als unsere Gedanken. Was lernen wir daraus? Lebensumstände, auch wenn sie manchmal noch so schwierig scheinen, auch wenn sie uns manchmal zu noch so schweren Fragen innerlich bringen, es ist wichtig, dass wir auch zu schwierigen Lebensphasen ein Ja finden. Können wir uns vorstellen, die beiden, das waren schwierige Jahre, nicht immer leichte. Und trotzdem sehen wir, Gott hat in allem einen Plan und wie wichtig ist es, ein Ja zu finden. Vertrauen lernen, dass auch Unverständliches einen Sinn macht. Es gibt doch viele Dinge in unserem Leben und die wir um uns herum erleben, die für uns nicht immer Sinn machen. Wo wir sagen, Gott, warum das jetzt? Oder warum auch noch das dazu? Gott, was soll das? Und ich kann mir vorstellen, dass die beiden sich ähnliche Fragen immer wieder gestellt haben. Und deshalb betont es Lukas, die waren aufrichtig, wohlgefällig mit Gott unterwegs. Da gab es nicht irgendeinen Grund, da an etwas Böses zu denken. Ja, Gottes Vorhaben und seine Pläne sind für uns nicht immer einsehbar. Und auch nicht immer einsichtig. Aber Gottes Wege und Gedanken über unserem Leben sind gute Gedanken, sind gute Absichten, die er hat. Das ist leicht gesprochen, in der Situation oft schwer zu durchleben. Und ich möchte uns erinnern an diese beiden Menschen, wo wir merken, die haben ihr Leben lang auch an so einer Sache immer wieder genagt und sich gefragt. Und das Schöne dabei ist, Gott überrascht diese beiden mit dem Unvorstellbaren, mit dem Unmöglichen. Klar, sie konnten das nicht herbeizwingen, sie konnten es auch nicht einfach herbeibeten. Gott handelt zu seiner Zeit. Nicht im ersten Augenblick, sondern es hat eine lange Zeit gedauert. Und dann jubelt die Elisabeth. Sie jubelt, weil sie merkt, Gott hat mich nicht vergessen. Ich bin davon überzeugt, dass solche Texte in der Bibel stehen, dass wir, auch wenn wir in schweren, in herausfordernden Situationen, wo wir oft nicht begreifen, wie das mit diesem Gott, der gut ist, der uns liebt, der ein Vater ist, der uns versorgt, wenn Lebensumstände da nicht scheinbar synchron laufen, wenn wir denken, Gott, wie passt denn das zusammen? Da wünsche ich mir, dass wir von solchen Texten lernen. Weil deshalb stehen sie auch in der Bibel, dass Gott Dinge anders bewertet und anders handelt. Und dass wir mit ihm auch da mittendrin rechnen dürfen, der das Unmögliche möglich macht. Die zweite Begebenheit ist die Begebenheit von Maria. Anders, aber irgendwie in manchem doch auch eine Frau, wo man nicht gedacht hätte, dass Gott mit der so etwas vorhat. In der Bibel lesen wir, wenn wir weiterlesen, im ersten Kapitel ab Vers 27, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, also zu einer Jungfrau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Wiederum Gabriel, der Thronengel, als Bote ausgesandt. Und wenn Gott sich aufmacht, dann wird Unmögliches möglich. Jetzt würden wir sagen, ja, dass ein Engel in den Tempel nach Jerusalem kommt, das ist ja mal noch nachvollziehbar, denn da ist ja schließlich Herrlichkeit Gottes. Aber hier kommt der Engel nach Galiläa und nach Nazareth. Und wenn wir das in der Bibel vergleichen, dann war das zur damaligen Zeit im Neuen Testament, als Jesus geboren wurde, da war es so, Galiläa, Norden, rebellisch, weit weg von Gott. Also die sind ja ohnehin, mit denen kann man nichts anfangen. Nazareth, das wird schon im Alten Testament gesagt, ne? Also was soll da aus Nazareth, sagt ja dann auch mal im Johannesevangelium, was soll denn aus Nazareth, was soll denn da Gutes kommen? Und jetzt stellt euch vor, Gott kommt genau nach Nazareth, in Galiläa, wo man gedacht hat, naja, das ist ja ein Land, da kann man nichts groß geistlich Frommes erwarten. Und da kommt er, zu wem? Zu einer Maria. Einer jungen Frau, ja, einer unberührten Jungfrau, aber auch einer jungen Frau. Ja, weil manche haben ja dann Probleme, wenn man jetzt nicht Jungfrau sagt, sondern junge Frau. Es heißt einfach beides. Aber klar macht dieser Text deutlich, dass es sich um eine Frau handelt, die noch keinen intimen Kontakt hatte. Aber sie war jung, wahrscheinlich 14, 15, 16, ganz jung. Zu ihr kommt der Engel. Damit hat sie bestimmt nicht gerechnet. Die war nicht darauf vorbereitet, so nach dem Motto, ja, morgen um die und die Uhrzeit, da kommt Gott zu mir durch den Engel. Nein, die hatte damit gar nicht gerechnet. Auch sie erschrickt über diese Erfahrung von dem, was da passiert und noch viel mehr über dem, was sie hört. Sie denkt, wupp, das ist ja unvorstellbar. Gut, was hast du denn vor? Also da kann man ja gar nicht mehr vernünftige Worte fassen, wenn man das anhört. Auch da merken wir, Gott kommt in eine Situation hinein, wo die Person eigentlich gar nicht damit gerechnet hat. Und was der Engel der Maria verkündigt, das ist von unvorstellbarer Wirksamkeit oder Wirklichkeit oder Wirkung. Dieses Wunder übersteigt alles. Das übersteigt auch die Geburt des Johannes, denn das muss man ja jetzt schon mal zum Vergleich sagen. Also der wurde schon natürlich gezeugt. Ne? Also das ist ja auch so ein interessanter Gedanke, das hochbetagte Paar, ne? Das wurde ja schon natürlich gezeugt, der Johannes. Also der kam ja nicht vom Himmel so einfach. Aber bei Jesus, da war das anders. Da gab es keinen natürlichen Verkehr. Sondern das ist vom Himmel geschenkt und das macht der Engel deutlich, er gab zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, eine Verwandte, ist schwanger und wird auch in ihrem Alter einen Sohn bekommen, von der es hieß, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Was Maria hier zu hören bekommt, ist das größte und für uns Menschen am Ende nicht zu fassende Wunder. Deshalb müssen wir auch sagen, dass manche heute Zweifel haben, dass sie sagen, das kann doch nicht sein, da glauben die noch an die Jungfrauengeburt. Ja, wir glauben an die Jungfrauengeburt. Weil nur, wenn Gott selber hier handelt, über seine Kraft und Allmacht und übernatürlich Zeug, dann ist Jesus zugleich Gottes Sohn, völlig Gott und völliger Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und da geht es um nichts Natürliches, nur Übernatürliches. Paulus beschreibt es später im Philipperbrief, wenn er dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes in Jesus beschreibt. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er war den Menschen gleich und in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tod und war gehorsam, ja bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Gott geht diesen Weg nicht, um seine Macht zu beweisen, sondern um uns seine Liebe zu offenbaren. Und das gilt den Menschen, von denen wir heute Morgen gelesen haben. Das gilt einer Elisabeth und einer Zacharias. Das gilt genauso einer Maria. Er selbst, er ist die Antwort. Er öffnet den Weg hin zur Gemeinschaft mit ihm selber. Und was da passiert, das passiert ja noch gar nicht mal auf der großen Weltbühne. Nein, es passiert in einem kleinen, verrufenen Ort in Galiläa. Und da merken wir, Gott hat keine Geltungssucht, aber er hat eine Sehnsucht zu retten. Er hat eine Sehnsucht, Menschen zu begegnen, auch heute Morgen, dir zu begegnen. Dir in deiner Lebenssituation, da wo wir vielleicht denken, ah, Gott hat uns wohl vergessen. So wie Zacharias und Elisabeth, die haben gedacht, naja, also Gott hat uns scheinbar vergessen. Nein, er hat sie nicht vergessen. So wie eine Maria, die nicht damit rechnen konnte, dass Gott so was Großartiges vorhat. Und was Maria erlebt, das macht der Engel Gabriel ja deutlich, das ist nichts, was sie jetzt verdient hätte. Völlig unverdient. Der Engel betont, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Gnade heißt Geschenk, nicht verdient, unverdient. Also es gibt nichts, was es rechtfertigen würde, Maria als Gottesmutter zu verehren. Nichts dergleichen steht in der Bibel. Es ist Gnade, was ihr zuteil geworden ist. Besondere Erlebnisse und Erfahrungen sind nichts, worauf wir uns etwas einbilden könnten. Es sind einfach Geschenke Gottes, die er macht. Und Maria ist bereit. Das ist das Entscheidende. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll geschehen. Und trotzdem war ihr Weg nicht in allem immer einfach, was da dann geschah. Der Engel erinnerte sie an ein wichtiges Wort und damit will ich schließen heute Morgen, wenn er sagt, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Wo stehen wir heute Morgen? Wir merken, wir haben es nicht in unseren Händen. Es ist uns nicht einfach nur verfügbar. Das sehen wir ganz klar auch bei einem Zacharias, bei einer Elisabeth. Da haben die gebetet, gerungen ihr Leben lang. Aber Gott hatte einen guten Plan für ihr Leben. Wir sehen es bei Maria, dort in Galiläa, in Nazareth, wo keiner gedacht hat, dass da Gott handelt und wirkt, da geschieht das Unmögliche. Wer sich aufmacht oder wenn Gott sich aufmacht, dann werden wir vom Unmöglichen überrascht. Ja, das sehen wir in diesen beiden Begebenheiten. Wo Gott auf den Plan tritt, da passiert Unmögliches. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, dass wir uns auch aufmachen, innerlich aufmachen. Vielleicht bist du in einer Situation, da bist du ein bisschen müde geworden. Vielleicht eine Situation, wo du sagst, oh Gott, die Lebensumstände, ich kriege das einfach nicht zusammen, wie das mit dir einen Sinn machen soll. Ich brauche da einfach deine Gnade, deine Kraft, deine Weisung. Wir glauben heute Morgen an einen Gott, der Unmögliches möglich machen kann. Auch in